Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo weiht die Mautstraße Bengkulu Taba Penanjung ein. Die gewählten Gouverneur, Bezirksleiter und Bürgermeister müssen den Fortschritt der regionalen Autonomie vorantreiben. Eine friedliche Wahl 2024 ist eine gemeinsame Verantwortung aller Parteien. NPC Indonesien arbeitet mit Südkorea zusammen, um sportliche Erfolge zu steigern. Ostjavas Gouverneurin begrüßt die Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik in Schienenverkehr. Indonesien gewann 11 Goldtrophäen beim Asiatischen Kunstfestival in Singapur. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesiens Präsident Joko Widodo hat am Donnerstag, den 20. Juli, die Mautstraße Bengkulu Taba Penanjung eingeweiht. Sie ist 16,7 Kilometer lang und ein Teil des Straßenabschnitts Bengkulu nach Lubuk Linggau. Dem Präsidenten zufolge wird die Eröffnung dieser Mautstraße die Logistik und die Mobilität der Gemeinschaft unterstützen. Darüber hinaus werden neue Wirtschaftswachstumspunkte entstehen. Laut dem Präsidenten betragen die Kosten für den Bau dieser Mautstraße etwa 4,8 Billionen Rupiah. Joko Widodo hofft auch, dass die Fertigstellung der Mautstraße das Wirtschaftswachstum in der Provinz Bengkulu und ihrer Umgebung beschleunigen wird. Vizepräsident Ma'ruf Amin hofft, dass die bei den gleichzeitigen Wahlen 2024 gewählten Gouverneur, Bezirksleiter und Bürgermeister den Fortschritt der regionalen Autonomie vorantreiben sollten. Dies brachte der Vizepräsident am Donnerstag, den 20. Juli, in seinen Ausführungen und Anweisungen bei der Eröffnungszeremonie des Internationalen Arbeitstreffens der Verbände Indonesischer Bezirksregierungen Abkasi in Tangerang, Banten zum Ausdruck. Ma'ruf Amin sagte auch, dass regionale Autonomie und Dezentralisierung die beste Wahl für den Staat seien, wenn es um die Verwaltung der Regierung gehe, um die öffentlichen Dienste näher zusammenzubringen, die regionale Entwicklung zu fördern und eine hochwertige lokale Demokratie wieder zu beleben. Der Vizepräsident hofft, dass die Autonomie die Regionalpolitiker dazu anspornen wird, die Entwicklung in der Region zu beschleunigen, den Wohlstand zu steigern und die Ungleichheit zu verringern. Indonesiens Innenminister Muhammad Tito Karnavian hat alle Indonesier ermahnt, das Eine friedliche Wahl 2024 eine gemeinsame Verantwortung aller Parteien ist. Dazu zählen die Wahlorganisatoren, Wahlteilnehmer, Medien, Gemeinden, Gemeindeführer sowie Sicherheitskräfte, sagte Tito Karnavian am Donnerstag in Jakarta, zitiert aus der eingegangenen Pressemitteilung. Bezogen auf das zweite Element, nämlich auf die Wahlteilnehmer, erinnerte Tito daran, eine friedliche Wahl 2024 vorzulegen. Die Wahlteilnehmer müssten bereit sein, zu verlieren oder zu gewinnen. Was das dritte Element betreffe, so spielten die Medien eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der Öffentlichkeit, um die Friedlichkeit aufrechtzuerhalten. Weiter zum vierten Element sagte Tito, dass eine hohe Beteiligung an den Wahlen 2024 eine starke Legitimität des Volkes bestimmen werde. Das indonesische Nationale Paralympische Komitee NPC arbeitet mit der südkoreanischen Seoulen Sportverband für Menschen mit Behinderungen SSAD zusammen, um die Leistungen von Sportlern mit Behinderungen zu verbessern und Trainingseinrichtungen nach internationalem Standard zu bauen. In einer schriftlichen Erklärung unterzeichnete Seni Marbun, Vorsitzender des NPC Indonesien, am Donnerstag, den 21. Juli, vor einiger Zeit in Seoul, Südkorea, ein Memorandum of Understanding mit SSAD-Vizepräsident Hwang Jae-yoon. Im Memorandum of Understanding wurden eine Reihe wichtiger Programme vereinbart, darunter der Austausch von Sportlern zum Training. Der Vorsitzende von NPC Indonesia hatte ein Trainingsgelände für Sportler mit Behinderungen in Korea besucht und um einen Plan für deren Trainingsanlagen gebeten. Dies liegt daran, dass NPC Indonesia den Bau einer Schulungseinrichtung nach internationalem Standard in Karanganyar, Zentraljava, plant. Die Gouverneurin von Ostjava, Hovifah Indar Parawansa, begrüßte die geplante Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik bei der Entwicklung des öffentlichen Schienenverkehrs. Gouverneurin Hovifah teilte dies mit, nachdem sie am Donnerstag, den 20. Juli, in ihrem Büro in Surabaya einen Besuch vom Botschafter der Tschechischen Republik in Indonesien, Jaroslav Dolecek, erhalten hatte. Botschafter Jaroslav Dolecek erklärte, dass er im kommenden September bis Oktober eine Delegation nach Ostjava entsenden werde, um die Umsetzung der Zusammenarbeit bei der Entwicklung des öffentlichen Schienenverkehrs näher zu besprechen. Die zuvor mit PT Industri Kereta Api Inka in Jakarta besprochen worden sei. Die Delegation wird später Gespräche über die Gestaltung der Infrastrukturentwicklung für den öffentlichen Nahverkehr oder MRT und den Stadtbahnverkehr oder LRT für die Anbindung an den öffentlichen Verkehr im Ballungsraum Greater Surabaya führen. Die indonesische Delegation, die aus der Tanzgruppe Gandrung aus Jakarta und dem Tanzstudio Rampoe aus der Fakultät für Kulturwissenschaften der Gajah Mada Universität gewannen vom 11. bis 15. Juli 2023 11 Gold und 7 Silber Trophäen beim 10. Asiatischen Kunstfestival in Singapur. Der Bildungs- und Kulturattaché der Indonesian Botschaft in Singapur, Igak Satria Wibawa, teilte am Donnerstag, den 20. Juli, der Indonesian Nachrichtenagentur Antara mit, dass die Tanzgruppe Gandrung und die Studententanzgruppe Rampoe aus UGM, Indonesische Kulturbotschafter, seien. Sie präsentieren zeitgenössischen Tanz, der ein Teil der kulturellen Vielfalt Indonesiens ist. Ihr Erfolg zeigt, dass die traditionelle indonesische Kunst bei jungen Indonesiern immer noch gefragt ist und eine große Chance hat, in der Welt erfolgreich zu sein. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.843 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.467,98 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.991 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 24 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60-75%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Komentar berhadat federas tema di USA und China beginnen wieder mit der Klimadiplomatie. Die Vereinigten Staaten und China nehmen weiterhin die offiziellen Beziehungen zur Klimadiplomatie wieder auf und beleben die Zusammenarbeit im Kampf gegen die globale Erwärmung. Die Bemühungen, die Zusammenarbeit zwischen den USA und China bei der Bekämpfung der globalen Erwärmung wieder zu beleben, standen im Zeichen des dreitägigen Besuchs des Sondergesandten des US-Präsidenten für Klimafragen John Kerry vom 17. bis zum 19. Juli dieses Jahres in Peking. John Kerry sagte bei einem Treffen mit dem Chinas Sondergesandten des Präsidenten für Klimaangelegenheiten Xi Jinping am Montag, den 17. Juli in Peking, China, wie von Antara zitiert. Es ist sehr wichtig, dass China und die Vereinigten Staaten in den 4 Monaten vor der Umsetzung der COP28 echte Fortschritte bei der Klimakooperation machen. Die Zusammenarbeit zwischen den USA und China bei der Bekämpfung der Klimakatastrophen ist, wie John Kerry äußerte,
sehr wichtig, die Verhinderung einer globalen Klimakatastrophe hängt von der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und China ab, den beiden Weltmächten und den weltweit größten Emittenten. China und die Vereinigten Staaten sind die beiden weltweit größten Emittenten von Treibhausgasen. Daher müssen alle Bemühungen zur Bewältigung der Klimakrise eine deutliche Reduzierung der Emissionen dieser beiden Länder beinhalten. Laut CNN.com vom 30. Oktober 2021 ist China das Land mit dem höchsten Anteil an den weltweiten Treibhausgasemissionen, das 26,1% der Treibhausgasemissionen ausmacht. Die Vereinigten Staaten gelten als zweitgrößter Treibhausgasemittent der Welt. Dieses Land trägt 12,67% zu den Treibhausgasen bei. Während die Regierung von Barack Obama war die Klimazusammenarbeit ein wichtiger Teil der Beziehungen zwischen den USA und China und öffnete entschieden den Weg für die Verhandlungen und den Erfolg des Pariser Abkommens. Allerdings wurde unter der Regierung von Trump ein Großteil der bilateralen Klimakooperation eingestellt oder reduziert. Beispielsweise hat die Trump-Regierung die 2013 gegründete US-China-Klimawandel-Arbeitsgruppe aufgelöst. In der Regierung von Joe Biden wurden die Klimaverhandlungen kurzzeitig wieder aufgenommen. Aber letztes Jahr, nach einem Besuch der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan gestoppt. Kerrys Besuch in Peking bezeichnet dieses Mal die Wiederaufnahme der offiziellen hochrangigen klimadiplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Das von Antara vom 19. Juli zitierte Treffen zwischen John Kerry und Xi Jinping zielt darauf ab, das Vertrauen zwischen den beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt wiederherzustellen, nachdem die Klimaverhandlungen zwischen ihnen letztes Jahr ausgesetzt wurden. Der Aufbau von Vertrauen ist ein erster Schritt, der entscheidend sein wird, um eine Rückkehr zur bilateralen Klimakooperation zwischen den USA und China zu erleichtern. Nachdem das Vertrauen aufgebaut ist, besteht die Hoffnung, dass einige der bilateralen Kooperationsmechanismen, die unter der Regierung von Barack Obama mit China aufgebaut wurden, erneut oder wiederverwendet werden können. Darüber hinaus hofft man, dass das gemeinsame Engagement für eine globale Klimapolitik im Rahmen des Pariser Abkommens fortgeführt werden kann. Das war der Kommentar.
Voice of Indonesia für das VOI Internationale Quiz 2023 wieder zu. Das diesjährige Voice of Indonesia Internationale Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatz-Schreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Arial 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatz-Schreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten, Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 21. Juli in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 21. Juli 1947, als die Niederlande ihre erste militärische Aggression gegen Indonesien durchführten. Die Geschichte berichtet, dass die Niederlande am 21. Juli 1947 ihre erste militärische Aggression gegen Indonesien durchführten. Diese Militäroperation wurde von den Niederländern bis zum 5. August 1947 auf den Inseln Java und Sumatra durchgeführt. Der erste niederländische Militärangriff war diese Operation. Die bestätigte, dass die Ergebnisse der Linggarjati-Verhandlungen vom 25. März 1947 nicht mehr gültig waren. Die Niederländer begannen damals, in mehreren Gebieten Indonesiens zu den Waffen zu greifen. Das Hauptziel der ersten niederländischen Militäraggression bestand darin, Fantachengebiete und reichlich vorhandene natürliche Ressourcen auf indonesischem Boden zu erobern. Die Niederlande nannten diese Aktion eine Polizeiaktion und erklärten sie zu einer internen Angelegenheit, um die internationale Gemeinschaft zu täuschen. Die Zahl der zur Durchführung dieser Aggression eingesetzten Truppen belief sich auf mehr als 100.000 Menschen, die mit den wichtigsten Werkzeugen eines hochentwickelten Waffensystems ausgestattet waren. Indonesien betrachtet dieses Vorgehen als Verstoß gegen die Linggarjati-Verhandlungen. Wir wenden uns dem Ereignis von der Teilung Nord- und Südvietnams aufgrund der Genfer Konvention von 1954 zu. Die Geschichte dokumentiert auch, dass die Bevölkerung Vietnams am 21. Juli 1954 in geografische Gebiete aufgeteilt wurde, nämlich Nordvietnam und Südvietnam. Dies ist untrennbar mit der Existenz der Genfer Konvention vom 21. Juli 1954 verbunden. Die Tagung fand nach dem Indochina-Krieg zwischen Südvietnam, das von Frankreich unterstützt wurde, und Nordvietnam, das von China und der Sowjetunion unterstützt wurde, statt. Wir schließen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 21. Juli 1983, dem Temperaturabfall an der russischen Forschungsstation Vostok in der Antarktis im Jahr 1983. Die Geschichte dokumentiert den 21. Juli 1983 als den Zeitpunkt, an dem der Ort mit der kältesten Temperatur auf der Erde entdeckt wurde. Die Temperatur erreichte minus 89,2 Grad Celsius. Mehreren Quellen zufolge herrscht in der russischen Hauptbasisstation in der Antarktis, Vostok, laut Satellitenüberwachung sehr niedrige Temperaturen. Die Forschungsstation Vostok liegt auf einer Höhe von
3488 Metern über dem Meeresspiegel. Damals war es offiziell der kälteste Ort der Erde, nachdem am 21. Juli 1983 minus 89,2 Grad Celsius bzw. minus 128,6 Grad Fahrenheit gemessen wurden. Damals hieß es, der Ort sei einer der unzugänglichsten und unwirtschaftlichsten Orte der Erde. Dennoch leben dort im Sommer etwa 25 Wissenschaftler bei Temperaturen von minus 31 Grad Celsius. Nur etwa 13 Menschen überleben dort den langen Winter, in dem die Temperaturen bis zu minus 85 Grad Celsius erreichen können. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Tuk tak menetapnya, entah mengapa hati ini tergetar saat dia di sisi. Setiap berada sosok ayu cerita, tak mungkin ku tak memikirkannya. Bergejolak hasrat jiwa tuk bersatu dengannya. Bergemuruh bunyi meminta bersemai di dalamnya. Pinal fikir dan upaya tentang bagaimana jadinya saat ragaku dan raganya bersama. Segala nafsu belaka bahwa aku memang begini adanya. Bergejolak hasrat jiwa tuk bersatu dengannya. Bergemuruh bunyi meminta bersemai di dalamnya. Bina fikir dan upaya tentang bagaimana jadinya saat ragaku dan raganya bersama. Alir deras darah memenuhi rongga yang ada, menggugah daun kayu diminta bekerja. Peduli akal daya memandang dampak tercipta, walau ku tahu jelas jauh. akan berdikari saja.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema die Finanzministerin Sri Mulyani erläuterte vor den G20-Ländern die Widerstandsfähige Lage der indonesischen Wirtschaft. Indonesischen Wirtschaft Leistung bleibt trotz der globalen Wirtschaftsschocks widerstandsfähig. Wie sagte die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani am Dienstag, den 18. Juli, bei der ersten Sitzung des Treffens der Finanzminister und Gouverneure der G20 Zentralbanken in Gandhinagar, Indien. Zitiert von Antara aus seiner offiziellen Erklärung am Mittwoch, den 19. Juli, erklärte Sri Mulyani, 6 Quartale in Folge wurde das Wirtschaftswachstum in Indonesien konstant bei etwa 5% gehalten. Dieser Zustand ist im Vergleich zu mehreren Ländern derzeit recht gut. Sri Mulyani fügte hinzu, eine Kombination aus Fiskal- und Geldpolitik sei ein wichtiger Schlüssel, um dies zu erreichen. Eine davon ist Disziplin bei der Haushaltskonsolidierung nach der letzten COVID-19-Pandemie. Bei der ersten Sitzung erörterte die indonesische Finanzministerin auch die Prioritäten Indonesiens im Hinblick auf den indonesischen Energiewende-Mechanismus und den Pandemiefonds, der letztes Jahr eine Initiative der indonesischen G20-Präsidentschaft war. Sri Mulyani betonte, dass Indonesien dieses Thema weiterhin in verschiedenen multilateralen Foren wie der G20 und ASEAN zum Ausdruck bringen werde. Im Einklang mit der ersten Sitzung, in der zweiten Sitzung diskutierte Sri Mulyani auch Finanzierungsmechanismen zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung durch den Energiewende-Mechanismus. Indonesien hat im letzten Jahr die ETM Länderplattform ins Leben gerufen, die derzeit 500 Millionen US-Dollar an Fördermitteln erhalten hat, um die Schließung von 2 Kohlekraftwerkprojekten mit 1,6 Gigawatt zu beschleunigen. Schließlich erörterte Sri Mulyani auch die Agenda der indischen G20-Präsidentschaft, nämlich die Finanzierung der Städte von morgen. Sie sagte, dass Indonesien diese Initiative wirklich unterstütze und setze, insbesondere bei der Veranstaltung zum Infrastrukturdialog. Sie fordert, es sei sehr wichtig, die Welt weiter aufbauen zu können, aber gleichzeitig weiterhin die Erde zu schützen. Das war unser Indonesien.
Compares in this world to you.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen den Botanischen Garten Liwa vorstellen. Liwa Störer Indonesien hat eine Vielzahl wunderschöner botanischer Gärten. Eine davon befindet sich auf der Insel Sumatra und zwar in Liwa, der Hauptstadt des Bezirkes West Lampung. Der Botanische Garten Liwa ist Teil des Nationalparks Bukit Barisan Selatan. Es wurde auf einer Fläche von fast 87 Hektar gebaut und am 5. Dezember 2017 eingeweiht. Es ist der einzige botanische Garten auf der Insel Sumatra und wurde als Zentrum für Pflanzenzucht, Touristenattraktion, Bildung und Forschung errichtet. Die Bestörer der Botanische Garten Liwa ist ein Ort für verschiedene Sammlungen seltener Pflanzen. Es gibt die Tigerorchidee, auch Riesenorchidee oder Grammatopilum speciosum genannt. Diese Pflanze hat eine erstaunliche Größe und kann bis zu 7,5 Meter hoch wachsen. Im Botanischen Garten Liwa gibt es auch eine Beutelsbaumpflanze, die immer seltener wird und im Gebiet des Nationalparks Bukit Barisan Selatan, insbesondere im Gebiet des Berges Pesagi, immer noch natürlich wächst. Darüber hinaus gibt es auf der Insel Sumatra auch seltene endemische Pflanzen wie den Riesenlotus oder Rafflesia arnoldi, besser bekannt als Rafflesia blume, und die Riesenleichenblume oder Armorpalus titanum Beck oder Riesensuet. Die Existenz dieser seltenen Pflanzen ist die Hauptattraktion für Besucher des Botanischen Gartens Liwa. Die Besucher im Botanischen Garten Liwa gibt es verschiedene Arten von Baumsulpflanzen, darunter etwa 98 Arten von Baumsulpflanzen, 96 Orchidienarten und 20 Pflanzenarten der Familie der Araceae, 17 Pflanzenarten der Familie der Begoniaceae und 11 Pflanzenarten der Piperaceae-Familie, 8 Pflanzenarten der Familie Nepenthaceae, 2 Pflanzenarten der Familie Aecynanthus und eine Pflanzenart der Familie Hoya. Außerdem gibt es einen Heilgarten mit etwa 160 Heilpflanzenarten sowie etwa 170 Pflanzenarten im Sammelgarten. Wenn Sie die Schönheit der verschiedenen Sammlungen des Liwa Botanischen Garten genießen und erkunden möchten, können Sie auf dem 100 Meter langen Fußweg spazieren, der vom Verwalter des Botanischen Gartens Liwa bereitgestellt wurde. Liwa Hanan Hörer, das war unser Bericht über Botanischen Garten Liwa. Damit beenden wir das Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von UNESA eroberte 7 Auszeichnungen beim Robotikwettbewerb im asiatischen Ebene. Liebe Zuhörer, das Team der Technikfakultät von der Staatlichen Universität Surabaya, UNESA, erhielt 7 Auszeichnungen gleichzeitig beim Robotikwettbewerb im asiatischen Ebene oder the Second Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia Students Innovation Award 2023, das online abgehalten wurde. Der Betreuer-Dozent des Teams des Technikfakultät von UNESA, Muhammad Sharifuddin Zuhri, erklärte, dass von 5 Teams, die an diesem Event sich beteiligt wurden, 2 von denen Bronzemedaillen bekamen. Die 5 Teams bekamen die Sonderauszeichnungen. Liebe Zuhörer, das Team, das gleichzeitig 2 Auszeichnungen, und zwar Bronzemedaille und Sonderauszeichnung für die beste Qualität, war das Team Robot Audis oder Autonomous Underwater Drone of Indonesia System. Das ist ein unbemanntes U-Boot, das entworfen wurde, um die maritime Sicherheit zu begünstigen. Dieser Roboter ist eine Weiterentwicklung von dem früheren Forschungsergebnis des Teams, das an dem nationalen Wettbewerb für unbemannte Schnellboote in 2022 teilnahm. Dieser Roboter hat eine kleine Dimension mit relativ geringen Maßen, dessen Designs und deren Herstellungskosten niedrig sind. Er wird mit der Abdeckung aus Glasfaser und Aluminium ausgestattet. Die Karosserie soll resistent gegen Stöße, starken Druck und nicht korrodierende Wellen sein, was Audi recht robust und dauerhaft macht. Liebe Zuhörer, das andere Werk ist die AuroBots oder Autism Therapy Robotsystem, ein menschenähnlicher Roboter, der als Lernmedium für Kinder mit Autismus entworfen wird. Mit der Nutzung von Internet der Dinge oder IoT und Technologie wird dieser Roboter zur Steigerung der Rehabilitation und der früher Interventionsmethode für die Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen oder ASD verwendet. Die Autorobots soll in der Lage sein, die Entwicklung der Kinder mit der autistischen Störung in der frühen Kindheit zu überwachen und zu beobachten, um ihre Fähigkeiten gemäß ihrer Bedürfnisse zu optimieren. Dieser Roboter wird auch basierend auf dem Frühinterventionsprogramm programmiert. Eines von denen ist bei der motorischen Aktivität. Liebe Zuhörer, das war
Dies und das von Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia führt das VOI Internationale Quiz 2023 wieder durch. Das diesjährige Voice of Indonesia International Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Areal 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatzschreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Freitag spielen wir für Sie ein Lied, das in regionaler Sprache Indonesiens geschrieben und gesungen wird. Heute präsentieren wir Ihnen ein Lied aus Südsumatra mit dem Titel Cup Mailang. Dieses Lied ist ein Palembang Volkslied, das noch heute in Erinnerung bleibt und gesungen wird. Das Lied Cup Mailang erzählt eine Liebesgeschichte. Die Texte bestehen aus Reimen, die die Liebe beschreiben. Liebe Musikfreunde, hier ist Vienna Fridiana mit dem Lied Cup Mailang. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Cup Mailang, Mailang jaga batu, di mano ko cembelang, di situ rumah aku.
Coba Mailang jaga batu, di mano ko cembelang, di situ rumah aku.
Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang.
Yo do so.
Of Indonesia.
Uji ku bujang, tak bertanya tua bangka.